Wow, ich habe Freude, wieder mal da zu sein. Hoi miteinander. Eben zu dem Thema. Wir haben vor einem Jahr, die einen von euch wissen es, ich habe einfach Reading, die Bethel Church. Ich weiß nicht, wer das etwas sagt. Das ist so eine Gemeinde in Kalifornien, eben in Redding, Kalifornien, und die haben eine Schule, so eine School of Supernatural Ministry, wo sie 1, 2 oder 3 Jahre sind und lernen, wie man für Leute betet und wie man ja, für sie unterwegs ist und mit ihnen unterwegs ist. Und ich bin vor 6 Jahren bin ich mit denen in Kontakt gekommen, bin mal dort gewesen, dann bin ich wieder dort gewesen, dann bin ich wieder dort gewesen. Und es ist einfach mega cool. Und dann bin ich mit den Leuten dort in Kontakt gekommen. Die haben alle Jahre schicken die dann ihre Studenten in die Welt raus, in so Teams von 20 zum Beispiel. In die Schweiz kommen jetzt 20. Und die gehen dort hin und die gehen wirklich uns die Schweizer dienen. Und das ist das, wir haben das letztes Jahr das erste Mal mit denen. Und letztes Jahr sind es 4 Abende, das Mal sind es 3 Abende, wo wir werden mega gesegnet werden, wo wir herkommen und einfach dürfen empfangen, wo auch die Leute von vorne werden Sachen ansprechen vom Leben, Sachen, die vielleicht nötig sind. Und mega gut, also ich lade euch herzlich ein. Wir organisieren das. Von daher kann ich euch die Hand ins Feuer legen, dass es gut wird. Okay. Also, eine Predigt. Ich habe Predigt gehört vom Edgar. Aber eigentlich ist es so, Hochdeutsch. Ist okay? Super. Also, es ist so, dass ich angekündigt worden bin, beziehungsweise es hat geheißen, ich müsse meine Geschichte erzählen. Und wenn er sagt, predigen, bin ich gerade so ein bisschen, meine Knie haben gerade so angefangen zu wackeln, oder? und darum, jetzt schauen wir mal, was rauskommt, ist gut. Der Grund, warum ich so stark mit kann, ich bin krank gewesen, ich habe noch ein bisschen Husten. Wenn ich also das Mikrofon dann hinter den Rücken nehme, dann habe ich gerade zum Husten. Das hat nichts mit euch zu tun. Okay. Wo soll ich anfangen? Ja, ich bin aufgewachsen in einer guten Familie. In einer guten Familie, sehr, sehr fokussiert auf die guten Werke. Sehr fokussiert auf, man macht einfach gute Sachen am nächsten. Und man fährt möglichst wenig Auto, zum die Schöpfung schonen und so weiter. Und in dieser Familie bin ich gross geworden. Ich habe dann ein Buch bekommen, wo ich... Als ich 16,5 war, habe ich ein Buch bekommen. Und das Buch hat den Titel «Sie werden nicht entfliehen». Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber es ist so ein amerikanischer Schriftsteller. Und der schreibt so von der Entrückung. Und du stehst am Morgen auf und du kommst ins Badzimmer und da hängt der Föhn am Kabel und er läuft, aber es ist niemand da. Und dann gehst du in die Küche und hast die Kaffeemaschine und die Kaffeemaschine läuft, aber der Krug darunter ist schon lange überlaufen. Und du realisierst, du bist der Einzige, der zurückgeblieben ist auf dieser Welt. Die ganze restliche Familie ist, also nicht der Einzige, sondern einfach von deiner Familie. Und dann ist es, das ist eigentlich so der Einstieg vom Buch, so die ersten 30, 40 Seiten ist das. Und die restlichen 100 Seiten sind nachher wie... auf Schweizerdeutsch gesagt, beschissen, dass es dir gehen wird. Und da hatte ich so Angst. Ich hatte einfach Angst. Ich habe gedacht, hey, nein, ich will auf keinen Fall dort her. Ich will auf keinen Fall der Einzige sein, der da zurückbleibt. Und alle anderen gehen irgendwie in den Himmel und finden es lustig dort. Und ich habe gedacht, ja, nein, Jesus, ich brauche dich. Und dann habe ich das gebetet bei mir im Zimmer ganz allein und ich gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich habe Angst, dass das so endet mit mir. Und dann nachher weiss ich nicht, was passiert ist mit mir wirklich. Ich bin einfach so, ich bin sehr, wie soll ich jetzt denn sagen? Es ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich bin so ein radikaler Superchrist geworden. Aber nur mit dem Wort. Ja, ich habe dann meine Schwester getroffen, kurz darauf habe ich gesagt, schau, du musst einfach wissen, Jesus, ja, ist der einzige Weg, alles andere endet in der Hölle. Und so, und ich, hey, wenn ich heute zurückdenke, Jesus, danke, dass du mir vergeben für das. Hey, da hat sie gejassen, sie lieben die Jassen, mein Schwager und meine Schwester. Sie lieben, und ich habe gesagt, hey, ich habe das Traktat gelesen. Und die Jassenkarten sind einfach vom Teufel. Ja, das sind einfach, und so bin ich gewesen, okay, hey, es war wirklich schlimm gewesen. Und das ist die eine Seite von mir. Ich bin immer so. Oh, mit der Tür ins Haus und habe gesagt, so, ey, es gibt nur das oder das. Ja. Und ich weiss, meine Schwester hat irgendwann gesagt, ganz ziemlich am Anfang, gesagt, schau, nie mehr redest du mit mir über den Jesus. Und ich denke heute zurück und ich denke, oh, wie viel habe ich verbaut. Wie viel habe ich verbaut, weil ich einfach so ein stupider Idiot war, der irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt mit dem Hammer die Leute in das Königreich reinprügeln. So hat es angefangen. Okay? Da habe ich schnell gemerkt, dass das mit dem Gebet, das ich da gebetet habe, dass das eigentlich keine Änderung hat in meinem Leben. Ich war sehr aggressiv, ich war sehr jähzornig. Wenn jemand hinter mir so tuschelt hat und ich das Gefühl hatte, die lachen jetzt über mich, dann habe ich mich meistens umgedreht und ihnen den Fuß direkt reingelassen. Ich habe ein paar Mal meinen Finger gebrochen, weil ich halt dann dumm getroffen habe, irgendwie auf den Knochen. Anyway, und sie ist nicht, versteht ihr, manchmal denkst du, ja, ich gebe jetzt mein Leben Jesus und dann macht er alles anders und alles neu. Und bei mir ist irgendwie so ein bisschen, okay, ich bin immer noch so wie vorher. Und dann habe ich eine Frau gefunden. Das hat es nicht einfacher gemacht. Also, speziell nicht für sie. Ihr kennt sie ja, das ist schon gut. Und dann habe ich geheiratet mit 22. Und was ich vielleicht noch mal sagen ist, meine Eltern haben dann nach dem Gebet haben sie gesagt, Sektengefahr bei dir und es ist verboten, in die Kirche zu gehen. Und früher, zu der Zeit, wo ich noch so alt war, so jung war, ist es noch mit 20 bis erst volljährig. Also habe ich von 17 bis 20 habe ich nicht in die Kirche gehen. Aber ich durfte in die Jugendgruppe gehen. In dieser Jugendgruppe, die Eltern von meiner Frau haben die geleitet. Also durfte ich dort her. Und es war eine lustige Zeit. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es einfach immer ein Druck ist. Ein Druck. Weißt du, wenn du mehr Freude willst, dann musst du einfach mehr Bibel lesen. Und wenn du mehr von dem willst, du musst einfach das mehr. Und für mich ist es immer, ich kann es ehrlich sagen, 20 Jahre, okay, von 17 bis 37, habe ich als Christ gelebt und es war so anstrengend gewesen. Ich habe die Bibel gelesen und ich meine, wer in aller Welt würde so ein Buch lesen? Das verstehst du ja eh nicht. Das war mein Gedanke gewesen dort. Ich habe gedacht, was läuft mit dem Buch? Ich lese und ich komme nicht raus. Und dann, wenn ich gebetet habe mit meiner Frau zu Abend im Bett und so, dann bin ich eingeschlafen nach 3 Minuten. Und sie war am Betten da, ja. Und einfach so Sachen. Und ich habe irgendwie gemerkt, hey, ich bin ein schlechter Christ. Das ist ein mega Witz im Fall. Es gibt nur Christen. Keine gute und schlechte, das ist der Witz. 1. April, nein. Okay. Und ich habe gemerkt, das hat mich 20 Jahre lang gestresst. 20 Jahre lang in der Kirche am Sonntag. Das kommt noch dazu, das muss ich noch schnell einschieben. Ich habe, währenddem ich mich dann entschieden habe für Jesus, mit 17 bin ich bei der Schweizer Ruder-Nationalmannschaft gewesen, von den Junioren. Und wir haben immer Rennen gehabt, Samstag, Sonntag. Und wenn du in die Finalläufe gekommen bist, dann bist du immer am Sonntag, hast du auch müssen gehen. Und wir sind recht gut gewesen dort als Junioren zu selber Zeit. Also habe ich immer am Sonntag Rennen gehabt. Und mir haben Leute gesagt, das geht nicht, du bist ein Christ. Man geht in die Kirche am Sonntagmorgen und aus dem musst du aufhören rudern. Und das hat dann eine Zeit gebraucht, bis ich so weit war, irgendwie 4 Jahre oder so. Aber es hat mich, versteht ihr, es war auch wieder etwas gewesen. Du musst etwas tun, du musst etwas machen. Weil mehr macht es so. Muss ich sagen, der Mehr, das ist der, den ich am meisten hasse. Von allen. Einfach, dass ihr es wisst. Den habe ich so auf dem Zahn. Hey. Genau. Auf jeden Fall, eben, 20 Jahre. Ich bin dann ins IT, ich habe studiert Wirtschaftsinformatik, bin dann in die IT gegangen, habe dort gute Karriere gemacht, richtig cool, können aufsteigen, können einen neuen Job, können in eine amerikanische Firma arbeiten, dort wieder Promotions bekommen. So ist das gegangen und ich hatte echt Freude gehabt. Aber ich habe immer, das habe ich euch sicher auch schon erzählt, ich habe immer müssen aufpassen, dass die Leute beim Arbeiten nicht herausfinden, dass ich ein Christ bin. Ich habe immer, wenn jemand gefragt hat, bist du so ein Christ, habe ich immer gesagt, ich gehe in die Kirche. Das war das Höchste, was ich gemacht habe. Und auf der anderen Seite bin ich am Sonntag in die Gemeinde. Es gibt Leute, die mich schon länger kennen. Und ich bin am Sonntag in die Gemeinde und habe gesagt, oh, Gott ist gut. Und in meinem Inneren war die Spannung. Die Spannung zwischen die in der Kirche am Sonntag dürfen nicht herausfinden, was du für ein Leben führst, 6 Tage unter der Woche. Und die Leute beim Arbeiten dürfen nicht herausfinden, dass du ein Christ bist, weil sonst würden sie dich verurteilen und sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das habe ich gedacht, 20 Jahre. Und in dieser Spannung bin ich gsi. Und ich habe dann im 2008 habe ich Gott mal einen Bibelvers vorgehalten. Haben Sie das auch schon gemacht? Okay, das müsst ihr nicht machen. Also, ich lese euch vor, Johannes 10,10. Das ist ein Vers, den ich immer wieder gehört habe. Es heisst, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Den habe ich nicht wirklich angeschaut, jetzt zumal Gesundheit. Und dann heisst es, ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben im Überfluss. Und dann habe ich Gott, ich weiß nicht, ich bin dir gesagt, Gott, wenn das, wo ich lebe da, das Leben ist im Überfluss, dann kannst du es wieder haben. Dann will ich es nicht. Das ist nicht okay. Wenn aber das Leben noch etwas mehr ist, was ich nicht gesehen habe bis jetzt oder was ich nicht gecheckt habe bis jetzt, dann zeig es mir. Das Gebet 2008 in einem Zustand von etwa 20 Jahren Wüste. Ja, irgendwie, und schon lange keine Oase mehr gefunden. Und rundum, wenn ihr euch vorstellt, ich weiß nicht, wem das von euch so geht, aber rundum sind die super frommen Christen. Die haben nie ein Problem, verstehst du? Du sagst im Hauskreis oder in einer Small Group oder wie immer das heisst, sagst, hey, ich bin so herausgefordert mit diesen Themen. Also, wir haben das nicht. Nein, also. Ah, ja, dann hast du wirklich ein Problem, ja. Und du bist dort und du merkst, oh, und dann gehst du in eine andere Gruppe und dann gehst du dort und die haben die Probleme nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe Probleme gehabt mit zu viel Saufen. Ich kann mit meiner Frau darüber reden. Weil sie hat immer an einem Fest, wenn wir an einem Fest sind, hat sie nie gewusst, wie dass sie mich heimnehmen muss. Und das hat dann ihre Spannung gegeben. Und natürlich Christ. Nein, also ein Christ bin ich da schon gewesen. Sorry, tut mir so leid, wie ich ein bisschen zynisch bin. Und nachher ist das ganze Thema mit Frauenproblem und mit Pornografieproblem und noch ein bisschen Drogen. Und immer unter Christ. Und immer im Stress, dass es niemand herausfindet. Und dann war der Vers. Und ich habe gesagt, Gott, du musst mir das zeigen. Wenn das wirklich ein Leben gibt im Überfluss, dann muss ich das haben. Und irgendwie hat Gott angefangen mit mir zu arbeiten. Aber im 2009 bin ich 40 geworden. Jetzt haben wir das auch noch gesagt. Und auf den 40. Geburtstag hat so eine geniale Person mir ein Buch geschenkt. Und das Buch heisst Zungenreden über die Apostelgeschichte hinaus. Und ich bin aufgewachsen sehr gesetzlich. Und dann, also gesetzlich, einfach gute Sachen tun. Und dann bin ich in die erste Gemeinde, wo ich gegangen bin. Es war eine sehr seriöse Gemeinde, die nicht viel mit dem Heiligen Geist hat wollte zu tun, lieber Werk. Ja. Und dann haben wir gezügelt und dann sind wir in eine andere Gemeinde gegangen. Und in dieser Gemeinde war es ähnlich gewesen. Also habe ich dann das Buch angefangen zu lesen. Und im Kapitel 3, ich weiss nicht, ich war in der Toskana in der Ferien mit meiner Frau, Kind irgendwo im Jungschilager. Und ich lese das Kapitel 3 und das Kapitel 3 geht um den Empfang, die Fülle von dem Heiligen Geist. Und ich lese das und ich mache mir das Buch zu nach dem dritten Kapitel und ich habe gesagt, das fehlt. Ich habe genau gewusst, das fehlt. Also bin ich zurück in die Gemeinde und habe gesagt, du, schau mal, ich bin zum Ältesten gegangen und habe gesagt, ich habe da ein Buch und das Buch sagt das. Und dann hat er mir anhand von der Bibel versucht zu beweisen, dass das Buch nicht stimmt, sondern dass es der Heilige Geist nicht braucht. Der hat es nur gebraucht, um die Gemeinde ursprünglich zu bauen. Das glaube ich nicht, okay? Also, gut. Also bin ich da gestanden, Januar 2010, und ich sage, was machen wir jetzt? Die Ansicht, die Ansicht. Und dann bin ich gegangen, und habe einen guten Freund getroffen. Meine Frau war in Moldawien. Ich bin zu einem guten Freund eingeladen worden, um die Nacht. Und dann habe ich ihm das gesagt. Hey, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich habe einmal gelesen in der Bibel. Dass es heisst, der Geist von Gott, Johannes 16, ist der Geist von der Wahrheit. Und er führt dich in die ganze Wahrheit. Also habe ich gedacht, das ist interessant. Und er hat gesagt, weißt du, was du jetzt machst? Jetzt betest du jeden Tag. Betest du zu dem Gott oder zu dem Heiligen Geist und sagst, führe mich in die Wahrheit. Ich will wissen, was die Wahrheit ist. Also habe ich das gemacht. Und das ist dann Januar. Wir haben dann Jugendevangelisation organisiert. Also so Sachen habe ich immer wieder mal gemacht. Einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe es einfach trotzdem gemacht. Und wir haben ein Ding organisiert. Ich wollte mit dem Fluri Bertsch, den kennt ihr ja bestens da, mit dem Fluri Bertsch etwas machen, das Affoltern am Albis. Und dann habe ich ihm die Daten durchgegeben, wo das würde gehen. Und dann sagt er, ja, dann kann ich nicht. Aber weißt du was, ich habe einen anderen, den ich kenne, Matthias Tobler, weiß nicht, wer es der kämpft von euch. Und dann haben wir den eingeladen. Dann ist der in die Sitzung gekommen, zu uns. Und dann hat er sein Zeugnis erzählt und er hat geweint über die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und ich habe irgendeine Liebe gesehen in ihm und dachte, wow, was ist mit dem Mann los? Der liebt irgendwie die Menschen. Ja, versteht ihr, ich bin so fertig gewesen. Ich habe einem gesagt, ja, weißt du, Jesus, wenn ich das gemacht habe, ausnahmsweise mal. Und dann hat er gesagt, will ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch in die Hölle. Also, verstehe, ich habe keine Liebe gekannt. Und dann habe ich den Fluri noch getroffen, den habe ich auch einmal unterwegs habe ich den mal besucht. Und dann bin ich in dem sein Büro rein und dann habe ich eine Liebe gespürt von dem Mann für Jesus und für die Menschen. Und ich bin raus aus dem Büro, ich weiß es noch genau, und ich habe gesagt, Jesus, genau, das ist es. Ich habe es gesehen, was es ist. Anyway, dann haben wir das vorbereitet, die Evangelisation. Und dann ist das Team von Zürich, er ist dann mit einem ganzen Team gekommen, der Matthias Tobler. Und dann hat er gesagt, schau, wir machen das ganz einfach. Wir tun zwei Teams gründen, einen vom Säuleamt und jemand von Zürich. Und dann tun wir immer das zweite, tun wir dann dienen für die Leute und wir beten für die Leute und so. Und ich sitze dort und ich weiß ganz genau, ich bin so nicht parat. Also habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, ich bin nicht bereit. Wir brauchen einen Abend nur mir allein vorher. Und dann ist der Abend gekommen, im April, 26. April 2010. Puh, das war meine Wiedergeburt. Anyway, ich bin dort hergegangen und da war einer da mit der Gitarre und hat da gesungen, 3,5 Stunden. Das ist crazy. Auch wie du. Hey, ihr seid einfach krass, die Gitarrero da. Dann hat er gesungen. Und dann bin ich da gestanden und dann hat es so zwei Teams gehabt von dem Team von Zürich, die umgegangen sind und gefragt haben, was willst du, dass man betet? Und dann haben sie betet. Also kommen die zu mir und wo sie fragen, was dürfen wir für dich beten, habe ich wie die Stimme im Ohr, die sagt, jetzt. Kannst du ihnen sagen, du möchtest die Fülle vom Heiligen Geist? Dann habe ich das gesagt, dann haben sie gebetet. 15 Minuten. Zuerst der eine, dann der andere und hin und her und so. Und dann nach 15 Minuten haben sie gesagt, was spürst du? Dann habe ich gesagt, ich spüre nichts. Weiter gebetet, nochmal 15 Minuten, oh mein Gott. Nochmal 15 Minuten, wieder hin und her, wieder, was spürst du nichts. Dann hat sie dann aufgehört zu beten, dann ist der Abend weitergegangen, sie haben dann weitergebetet. Und dann bin ich heim, etwa Mitternacht. Und ihr könnt euch vorstellen, ich bin im Auto und ich bin enttäuscht, frustriert, hässig. Ein bisschen alles gleich. Sie hat gesagt, Gott, was ist mit dir falsch? Jetzt öffne ich mein Herz, weil ich mich sehne nach dem, weil ich will, dass das in mir rein ist. Und ich öffne mich und sage es. Und die betet. Und es passiert nicht. Du reagierst einfach nicht. Also bin ich heim, bin geschlafen. Sonntagabend. Montagmorgen stehe ich auf. Ich gehe in mein Büro. Ich habe im unteren Stock in unserem Haus habe ich mein Büro gehabt. Es war in der Zeit, als ich in der Dell geschafft habe, zu Genf. Da bin ich einmal auch zwischen denen daheim. Im Büro, nicht nur immer zu Genf. Und ich öffne die Bibel. Ich weiß nicht, ich kann es fast nicht erklären, ich kann es nicht so gut erklären. Ich öffne die Bibel und die Bibel springt mich an. Und dann wollte ich anfangen zu beten und plötzlich bete ich in anderen Sprachen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist etwas passiert. Jetzt ist etwas Seriöses passiert. Und das, was dort passiert ist, hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe angefangen zu lernen, ich habe plötzlich Leute geliebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war noch recht revolutionär für mich. Plötzlich Menschen gerne gehabt. Plötzlich habe ich die Bibel angefangen zu lieben. Ich habe Jesus angefangen zu lieben. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Zusammenhang mit dem Wort im Römer 5, Vers 5, wo es heisst, durch den Heiligen Geist ist die Liebe von Gott in dein Herz hineingegossen. Also bin ich dort und ich denke, wow, ich glaube, das ist jetzt eine Realität geworden. Aber wenn ihr euch vorstellt, ich habe niemandem etwas gesagt. Ich habe niemandem etwas gesagt von dem Abend. Ich habe einfach gedacht, ja, jetzt schauen wir mal. Aber dann am Freitag, am Sonntag war der Abend, am Freitag kommt meine Frau, die eigentlich nicht so zufrieden war mit mir. Ja, wo man kurz vor dem April-Ding, hat sie mir irgendwann gesagt, hey, mit so wie du bist, habe ich die Nase voll. So wie du dich verhaltest, wollte ich eigentlich gar nicht mit dir zusammen sein. Und so war es so, ja. Und meine Frau sagt dann nach dem Anlass am Freitag zu mir, hey, was immer mit dir passiert ist am Sonntag, aber du bist plötzlich so lieb. Und ich kann mich, verstehst du, anstrengen. Ich bin vom Typ her Minimalist. Das, was es braucht, um etwas zu bestehen, das mache ich und genau nicht mehr. Und möglichst ohne Aufwand muss das gehen. Ohne Aufwand irgendwie. Das ist das Beste, oder nicht? Das ist doch cool. Und darum, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht angeschränkt, ich bin nicht am Morgen aufgestanden und habe gesagt, jetzt pumpe ich ein bisschen Liebe, ja, tue ich ein bisschen produzieren und dann gehe ich dann, ja, und dann liebe ich dann meine Frau. Nein, Leute, ich bin so von dem, ich muss mehr, damit ich mehr habe. Es langt nicht, ich bin zu wenig, ich bin kein guter Christ, bin ich reingerutscht an selben Sonntag. In ein Leben, das heisst, ich bin total abhängig von dir, Jesus. 100%ig abhängig von dir, Jesus. Glaubt ihr, dass ich meine Frau kann lieben kann, ohne Gott? Die, die es versucht haben, können sagen, nein, funktioniert nicht. Nein, probier es gar nicht erst. Es bringt überhaupt nichts. Und du musst auch nicht versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Vergiss den gerade. Vergiss den gerade. Leb mit dem Jesus. Lade Jesus in deinem Leben den Platz einnehmen, wo er will, nämlich alles. Und ich behaupte, heute Morgen alles andere ist automatisch. Alles andere kommt automatisch. Und wenn du denkst, hey, für mich ist das Leben als Christ anstrengend. Und ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Dann sagt er, hör lieber gestern auf wie heute. Oder wie morgen. Hör auf, die Leistung. Anyway, ich bin aufgewachsen. In meinem Elternhaus habe ich gesagt, wo sehr viel auf Leistung war, gut zu tun. Und das war auch beim Sport so. Und das war überall so. Wenn du etwas leistest, dann bist du jemand. Und ich war dann eben einmal in Reading. Und dann durfte ich dort einmal so eine Session besuchen, wo jemand mit mir durch das Ganze durchgegangen ist. Und ich konnte Leistungsdruck hinter mir lassen. Und wenn du heute mir sagst, ja, also ein bisschen etwas machen musst du ja schon, dann sage ich, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte geht in die Abhängigkeit von dem Gott, weil er verspricht das Leben im Überfluss. Und wenn du neu mit in deinem Leben bist, neu mit an einem Ort bist, wo du sagst, ja, da spüre ich kein Leben. Da ist etwas bei mir, da spüre ich kein Leben. Da ist jemand etwas abhanden gekommen. Dann sage ich auch, Johannes 10,10 heisst, der Find ist gekommen zum Stellen, zum Zerstören und zum Umbringen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Leben bringen im Überfluss. Und ich weiss nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich bin klar, meine Entscheidung ist, ich will das Leben im Überfluss. Das, was es war, für etwa 23 Jahre insgesamt, das ist saumässig anstrengend. Das ist etwas, wo du versuchst und es kommt immer wieder Druck. Und vielleicht ist es selbst dein Ehepartner, der dir Druck macht und sagt, ja, aber hey, jetzt also, solltest du schon mal ein bisschen. Und ich sage euch, hey, hört auf mit Druck. Das Königreich von Gott hat null zu tun mit Druck. Der Heilige Geist setzt dir nie Druck auf. Der Heilige Geist ist der, der sagt, komm, ich zeige es dir nochmal. Und das habe ich erlebt dann. Ich bin dann mit dem Matthias Tobler unterwegs gewesen. Er ist so ein bisschen in einer Jüngerschaftsbeziehung. Und er ist alle Woche ist er irgendwie einmal am Morgen von 6 bis 8 zu mir gekommen, bevor er hat in Luzern gewohnt, ist auf Zürich gearbeitet. Und dann kommt man sowieso, jetzt mit man steht durch, oder? Zentrum von der Welt. Und dann ist er einmal am Morgen gekommen, 6 bis 8 sind wir zusammen gelaufen, zusammen unterwegs gewesen, haben wieder Sachen gesehen, wo Gott sagt, hey, komm in meine Abhängigkeit da. Versuch es nicht selber zu kontrollieren. So, und darum, ich wollte das euch einfach als Ermutigung mitgeben, meine Geschichte. Wenn ich heute zurückdenke und ich bin zu der Ahnung gefahren und ehrlich gesagt, so die Video, da kann ich gar nichts machen, weil da fange ich gerade an weinen. Weil Jesus einfach so gut ist. Hey, wenn es Jesus nicht macht in deinem Leben, wer macht es denn? Du? Viel Glück, sorry. Nein, ich bin ganz ehrlich. Wenn es Jesus nicht macht, dann wer macht es denn? Aus eigener Kraft? Nein, mach es nicht. Und ich möchte euch das als Ermutigung heute mitgeben. Wenn du da bist, wenn du merkst, ich bin auch irgendwie zerrissen, ich bin auch irgendwie unter einer Spannung in meinem Inneren, weil ich eigentlich weiss, der Jesus ist super, aber ich vertraue ihm trotzdem nicht ganz. Ich denke immer, es gibt vielleicht noch einen Haken. Oder er kommt und sagt, heute schenke ich dir etwas und morgen nimmt er es wieder weg. Oh my goodness. Leute, ich will euch ermutigen, ein Leben zu leben in einer vollständigen Abhängigkeit von dem Heiligen Geist. Und das könnt ihr ihm sagen, jederzeit. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr in eine schwierige Business-Sitzung hineingeht, wenn du einen guten Vertrag unterschreiben mit irgendeinem Kunden und du laufst in das Meeting rein, dann bist du doch dort und sag, Heiliger Geist, danke, dass du mir jetzt hilfst. Danke, dass du jetzt kommst, weil das heisst, du bist mein Helfer und mein Beistand. Danke, dass du jetzt in das Meeting kommst und mir die richtigen Gedanken gibst, damit ich die richtigen Fragen stelle, dass ich am Schluss die Unterschrift habe unter dem Vertrag. Ist das etwas Böses? Nein. Das ist Abhängigkeit von Jesus. Abhängigkeit von dem Heiligen Geist. Können wir ein bisschen worshipen? Mein Herz ist einfach Heiliger Geist, danke so viel mal. Ich will beten, ihr könnt so schmal Gitarre stimmen oder so. Nein, ich glaube es nicht. Ich höre es nicht. Komm, steh auf. Ja, Heiliger Geist, wir möchten dir einfach Danke sagen, dass du unser Leben prägst, tief, tief prägst, dass du der bist, der uns ein Leben will, das Steuerruder hat, der in unserem Leben will das bringen, was muss gebracht werden. Und wir müssen nichts machen, wir müssen nicht irgendetwas produzieren. Und ich danke dir für die Freiheit, die Freisetzung. Es heisst, dort, wo der Geist ist, dort ist Freiheit. Und so danke ich dir, dass du mit dem Heiligen Geist kommst, jetzt, in dem Raum, durch die Reihe durch und den Menschen begegnest und ihnen die Freiheit gibst. Dass wir frei werden von dem, was wir mühen. Dass wir frei werden von dem, was andere erwarten. Und dass wir auch frei werden von dem, was wir selber an uns erwarten. Dass wir einfach frei sein und frei leben. Ich danke dir von Herzen, Jesus, dass du gekommen bist und dass du uns zurückgeführt hast ans Herz vom Daddy, am Herz vom Vater. Danke vielmals. Wir geben dir alle Ehre und wir beten dich an. Amen. Hey, die während dem Worship denken, hey, ich will noch irgendein Gebet in Anspruch nehmen, könnt ihr da vorkommen. Und sonst, hey, geht einfach zu dem Jesus. Es ist gut dort.